So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr Lieben, es ist mir eine sehr, sehr große Freude und außerdem eine Ehre, heute Abend Gertrud Koch hier begrüßen zu dürfen und Ihnen ganz kurz vorstellen zu dürfen. Ich halte das so kurz es geht, denn Sie sind ja nicht gekommen, um etwas über Sie zu hören, sondern um Gertrud Koch selbst zu hören. Und ich hoffe, dass Sie davon dann auch ausführlich Gebrauch macht und auf dieses Bedürfnis eingeht. Die meisten von Ihnen werden ganz genau wissen, wo sie bei Gertrud Koch dran ist. Und für die, die es nicht wissen, sage ich es Ihnen ganz kurz. Gertrud Koch ist wirklich eine der ganz, ganz Großen. Und wenn ich unser Fachgebiet, unser geliebtes Fachgebiet im Engeren anschaue, muss ich sagen, und darf ich sagen, sie ist die Größte überhaupt. Die Filmwissenschaft in Deutschland...
Das klingt nicht wahr.
Das mag klingen, wie es will, es ist aber wahr. Du musst es auch nicht kommentieren.
Schade.
Die Filmwissenschaft in Deutschland wäre absolut nicht da, wo sie heute ist, wenn Gertrud Koch nicht da wäre, wo sie heute ist. Sie ist sowohl im deutschsprachigen Raum als auch insbesondere international bei weitem die wichtigste Person, die in unserer Akademie über Film forscht. Und diese Wichtigkeit, auch die Bedeutung, die sie im Übrigen für unser Tun hier hat, die können Sie schon an ganz wenigen, für Sie vielleicht gar nicht so zentralen, vielleicht aber auch doch, Dinge ermessen, die sie gemacht hat. Zum Beispiel hat Gertrud Koch schon 1995, als noch kein Mensch Ahnung hatte, was das werden und sein könnte, eine Gastherausgeberschaft für die Deutsche Zeitschrift für Philosophie gehabt und dort einen Band über Philosophie des Films gemacht. Und insofern ist sie sozusagen die Urheberin des gesamten Paradigmas und speziell dieser Weg der Filmwissenschaft in die Filmphilosophie hinein ist vielleicht das zumindest für unsere Arbeit hier bedeutsamste, was auf ihre Tätigkeit zurückzuführen ist. Und damit die Abkehr von der Filmwissenschaft als das, was Bernhard Sieger zum Beispiel immer Schnipselforschung oder Christiane Voss Krümelforschung nennen würde, also die ganz stark positivistisch orientierte Filmanalyse, wie sie in den 60er, 70er Jahren aus berechtigten Gründen und Interessen entwickelt worden ist. Davon sich abzukehren, Filmwissenschaft zu platzieren im Paradigma einer allgemeinen Kulturwissenschaft und speziell einer Kulturphilosophie, das ist eigentlich Gertrud Kochs Hauptanliegen und das, was sie für uns wahnsinnig wichtig gemacht hat. Mit diesem ganzen Unterfangen, das breit angelegt ist, darauf war sie vorbereitet, weil sie eben nicht im engeren Sinne aus der akademischen Filmwissenschaft selbst hervorgegangen ist, sondern aus der Praxis des Schreibens über Filme, des Ausstellens von und über Filme, also des Kuratierens der Jurys in Festivals. Das hat sie sehr viel in den 70er und 80er Jahren gemacht. Gertrud Koch hat davor Soziologie, Philosophie, Germanistik studiert und ist auf diese Weise also in den Film reingekommen, war von 91 bis 98 Professorin für Filmwissenschaft in Bochum und seither an der Freien Universität Berlin, wo sie bis heute ist. Aber dazwischen hat sie 10.000 andere Sachen gemacht. Also die Zahl der Gastehren und sonstigen Professuren, die sie auf dem ganzen Globus gehabt hat, kann ich gar nicht aufzählen. Also von Kalifornien bis Tel Aviv und von Essen bis Wien ist sozusagen alles dabei, was wichtig ist. Und selbstverständlich war Gertrud Koch auch schon Fellow am IKKM. Das ist jetzt für Sie nicht so bedeutend, aber für uns natürlich eine große Ehre, dass sie das gemacht hat und ist zudem noch heute Mitglied in unserem wissenschaftlichen Beirat, wo sie gerade damit beschäftigt ist, uns den weiteren großformatigen Weg, den unsere Forschungen dort einschlagen sollen, zu weisen. Nebenbei ist Gertrud Koch auch noch die akademische Lehrerin der leider heute abwesenden Christiane Voss und auch insofern für Sie und uns von größter Bedeutung. Die Felder, zu denen sie publiziert hat, sind entsprechend breit. Sie hat zum Beispiel, das ist ihrer Herkunft als Philosophin aus Frankfurt zu danken, das Buch als Einführung in die Philosophie Herbert Marcuses, eines der wichtigsten Vertreter der sogenannten Frankfurter Schule, geschrieben, das auch ins Englische übersetzt worden ist. Sie hat die Einführung in Siegfried Krakauer geschrieben, da sind wir von der Philosophie und der Soziologie schon beim Film im engeren Sinne gelandet. Sie hat in den letzten Jahren eine sehr starke Wendung natürlich auch ins Ästhetische genommen. Sie hat über sehr viele grundsätzliche Fragen der Ästhetik, nicht nur der des Films, gearbeitet, obwohl Film eigentlich immer das Hauptbezugsfeld geblieben ist. Und sie ist an zahllosen richtigen Forschungstankern beteiligt gewesen. Also ich glaube, in Berlin ist an großen Forschungseinrichtungen von Graduiertenkollegs, so Grundlagen, geförderte Grundlagenforschung von Graduiertenkollegs über Sonderforschungsbereiche bis hin zum Exzellenzcluster Languages of Emotion gar nichts gelaufen, an dem Gertrud Koch nicht beteiligt gewesen wäre. Und gegenwärtig ist sie Sprecherin des Sonderforschungsbereichs Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste und kommt gerade von einer erschöpfenden Tagung über die Wirkung, Nachwirkung und Aktualität des deutschen Idealismus. Darüber spricht sie heute Abend nicht. Sie spricht aber auch nicht über das, was sie angekündigt hat. Ich habe jetzt die Orientierung etwas verloren. Gertrud, du musst selber nochmal sagen, worüber du sprechen wirst. Und ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass du da bist und hoffe, dass wir anschließend noch mit dir reden können.
Unbedingt, ja. Also vielen Dank für die Einladung und für diese wirklich ganz reizende und sehr schmeichelhafte Vorstellung. Es geht mir da immer wie Groucho Marx, der in solchen Fällen immer gesagt hat, reden Sie ruhig weiter, Ihnen könnte ich stundenlang zuhören. Ich würde aber sozusagen doch noch ganz kurz mich auf der einen Seite entschuldigen, dass ich von meinem angekündigten Vortragsthema abgewichen bin. Beide Themen stehen im Kontext eines Buches, was leider noch nicht fertig ist, über Illusionsästhetik des Films im Kontext der, wenn man so will, Einbrüche des Films in die anderen Künste. In dem Kontext ist natürlich die Perspektive eine ganz entscheidende Frage, als eine Konstruktionsmethode auch zur Herstellung von Illusionswirkungen des Tiefenraums. Ich habe das leider nicht fertig gemacht, weil ich, wie gesagt, irgendwie kurzfristig da vom deutschen Idealismus abgelenkt wurde und da was geschrieben habe, was ich jetzt eigentlich hätte auch vortragen können, aber ist egal. Ja, das war leider auf Englisch, insofern mache ich es jetzt auf Deutsch, und zwar geht es um die Stimme als Medium der Illusionsbildung, und es geht sozusagen also einfach nochmal um diese Kontextuierung, welche Funktion die Stimme in Bezug auf Film hat und welche, also mediale Konfiguration da eigentlich angesprochen wird. Das ist leider alles viel zu lang, weil das ein, ja, so ein Buchkapitel ist. Ich versuche das unterwegs zu kürzen, würde aber trotzdem Ihnen gerne die Beispiele zeigen, die nicht ganz kurz sind, weil es da um Sequenzen geht, die man nicht einfach zerhacken kann. Ich fange einfach mal an. Wenn es zu lang wird, kann man das ja auch dann einfach unterbrechen. Es besteht wenig Zweifel, dass in der judeo-christlichen Tradition die Stimme zum eminenten Zeichen der Präsenz jener unsichtbaren Gottheit wird, die einer Reihe von Sprechakten die Welt performativ hervorgebracht hat und mit ihren Geschöpfen durch das gesprochene und geschriebene Wort kommuniziert. Die Stimme, die aus dem Dornbusch spricht, die Stimme, die die Macht der und zur Schöpfung indiziert, ist das wichtigste Medium der Animation, der Beseelung. Das Einhauchen des Atems verwandelte den Erdklumpen in ein menschliches Wesen und verlieh ihm eine Stimme, mit der es seinen Schöpfer anrufen konnte, und in mancher Hinsicht, darauf möchte ich hier hinaus, schlüpften Technologien in die Rolle des Gottes oder Dämons, der uns spricht. Zumindest, wenn wir den Erzählungen folgen, die in den technisch vermittelten kulturellen Formen wie Film über sie erzählt werden. Die Stimme ist basiert in den organischen Gegebenheiten des physischen Körpers und bedarf eines zweiten Mediums, um sich darstellen zu können, der Luft. Die Stimme ist insofern Ergebnis zweier materieller Medien, eines organischen und eines physikalischen, des Körpers und des Elements der Luft, das nicht nur Atem in Klang verwandelt, sondern auch den Klang in Wellen transportieren kann, die ihn vom Körper wegtreiben, der ihn hervorgebracht hat. Insofern ist die Stimme von Anfang an ein Phänomen, das einen Bruch zwischen dem Körper und dem Medium, das sie hervorgebracht hat, signalisiert. Schallwellen machen es möglich, die Stimme zu hören, ohne ihre körperliche Quelle zu sehen. Sie können opake Materialien durchdringen, wenn auch sicherlich nicht alle, und die Stimme weit aus unserem Gesichtskreis wegtragen. Die Stimme ist nicht nur wegen ihrer linguistischen Funktionen das wichtigste Kommunikationsmedium, sondern auch, weil sie Kommunikation über weite Distanzen hin aufrechterhalten kann. Die Stimme, die mächtiger ist als der Körper, der sie hervorbringt, ist eine primäre Überlebensquelle für Neugeborene zum Beispiel, die zu Recht berüchtigt sind für ihre lauten Stimmen, die in der Not große Distanzen überbrücken können. Die Stimme, die linguistische Botschaften artikulieren kann, die Schönheit eines Gesangs ebenso wie den Schrecken in einem gepeinigten Aufschrei aus Horror, Wut oder Schmerz, ist eines der bevorzugten Kommunikationsmedien in den meisten religiösen Ritualen, die oft Singen, Summen, Ausrufe, Anrufe usw. einschließen. Der Kantor steht als Medium zwischen Priester und Rabbiner und Gläubigen, und es war Aaron, der als Mund und Stimme des sprechbehinderten Moses auftrat. Und damit ein Drama zwischen dem geschriebenen und dem gesprochenen Wort an sich. Also das ist, glaube ich, so die älteste mythische Konfiguration zwischen Körper und Stimme, also der stotternde Moses und Aaron, der sozusagen also die Botschaften übermitteln muss. Und damit ist Moses und Aaron bereits ein exquisiter Entwurf der Moses-Oper Moses und Aaron am Ende der 20er Jahre, also die berühmte Schönberg-Oper, strukturierte. Es ist kein Zufall, dass Schönberg vorschlug, in der Bühneninszenierung Stimmen und Körper zu trennen und die Sänger in einzelne Telefone singen zu lassen, die erst im Saal zusammenklingen würden. Also er macht sozusagen schon eine parafilmische Inszenierung hier. Ich zitiere aus den Notaten von Schönberg: Die Stimme aus dem Dornbusch, also die Stimme aus dem Dornbusch ist eine ganz bestimmte Szene in der Oper selber. Diese Stimmen, hier sind es bloß vier, später sechs, anfangs schwach besetzt, sprechen in gleichem Rhythmus, sehr deutlich akzentuiert, in möglichster Annäherung an die angegebenen Lagen, nicht gesungen, vier Ausrufungszeichen. Es kann erwogen werden, sie hinter der Szene klanglich voneinander isoliert, bloß durch Sicht geeint, in Telefone sprechen zu lassen, deren jedes durch eine eigene Leitung für sich allein an einen anderen Ort durch Lautsprecher nach vorn gebracht wird, sodass sie sich erst im Saal vereinen. Also Sie sehen, hier gibt es sozusagen also eine direkte Anleitung, wie man über eine technische Vermittlung den Klang der Stimmen quasi erst im Saal überhaupt explodieren lässt. Ne? Also die wird sozusagen vermittelt. Das ist eine Technik, die Luc Perceval in einer seiner Inszenierungen auf dem Theater auch probiert hat, indem man antikes Drama so inszeniert hat, dass die Schauspieler alle angesteckte Mikrofone hatten und so auf einer Reihe saßen und dadurch im Grunde die Stimme auch natürlich also externalisiert wurde in den Raum. Die Szene der Stimme aus dem brennenden Dornbusch ist technisch gedoppelt. Es ist nun das technische Medium, das für die Fähigkeit zuständig ist, die Stimme als körperferne Verkörperlichung hervorzubringen, als doppeltes Zeichen einer verkörperten Anwesenheit und eines abwesenden Körpers. Die Erfahrung der Getrenntheit von Körper und Stimme bringt jene merkwürdige Umkehrung hervor, die das Sichtbare als das Reale und die Stimme als dessen Hervorbringer zur Emanation eines abwesenden Gespenstes macht, obwohl die kausale mythische Erzählung eine genau umgekehrte Genealogie vorschlägt. Also im Horrorfilm hört man die Stimmen und sieht nichts mehr. Und das ist sozusagen das ist die Anwesenheit des Unheimlichen. Das Sichtbare existiert erst in dem Moment, wo es Stimmen gibt, die die Materie aus dem Grauen des Diffusen, um eine Formulierung Adornos hier zu verwenden, durch Appellationen ins Reich des Kommunizierbaren zu holen. Die kommunikative Kraft der Stimme liegt eben nicht nur in der linguistischen Fähigkeit zur Information, sondern in der adressierenden Appellation, in der Interaktion. Die Meisterschaft der Stimme und die Meisterung der Stimme hat Myriaden mythischer Geschichten und Narrative hervorgerufen, die im luftigen Strom erschrockener Schreie und verführerischen Flüsterns flottieren. Also denken Sie nur an die Stimme bei Alexander Kluge, da haben Sie permanent diese Einflüsterungen. Ja. Aber den Flüsterer selber sieht man nie. die Stimme als das Medium, das das geschriebene Wort im Aussprechen interpretiert, steht am Beginn eines verwirrenden Wettbewerbs um Autorenschaft und Souveränität in all den Künsten, in denen Körper, Instrumente und Apparate als Medien auftreten, die etwas Vorgegebenes wie Dramen, Texte, Partituren, Fotogramme, Filmstreifen etc. zur Aufführung bringen. Der Begriff des Mediums in die Künste einzuführen, zieht insofern ein heterotopisches Raster nach sich. Was wir sehen und hören, ist niemals mehr am selben Ort wie das Objekt selber. Im Vergleich zu Malerei, Skulptur, Architektur, Fotografie etc. Aus geschriebenen Worten wird Gesprochenes, aus Noten wird Klang, aus Fotogrammen werden Bewegungsbilder und so weiter. Michel Foucault hat den Begriff der Heterotopia in diesem Sinne auf Film bezogen, wenn er schreibt, ich zitiere, dritter Grundsatz, die Heterotopie vermag an einem einzigen realen Ort mehrere Räume, mehrere Positionen zusammenzulegen, die untereinander unvereinbar sind. So lässt das Theater auf dem Viereck der Bühne eine ganze Reihe voneinander fremden Orten aufeinander folgen, so ist das Kino ein äußerst merkwürdiger viereckiger Saal, an dessen Ende man in der Projektion auf einer zweidimensionalen Leinwand einen dreidimensionalen Raum sich aufbauen sieht. Also Sie sehen es fast doch, der Vortrag zur Perspektive. Foucaults kurzer und spekulativer Essay kann in einem weiteren Sinne als Analyse der räumlichen Operationen gelesen werden, die den Film dazu befähigen, illusionäre Heterotopien und Heterochronien auf der zweidimensionalen Leinwand hervorzubringen. Diese Verlagerung von einem realen Ort zur Erfahrung eines Ereignisses, das sich räumlich und zeitlich entfaltet, wird von Medien getragen und ist Teil des ästhetischen Genusses, den wir an diesen Kunstformen haben, dass sie ein Spiel aufmachen zwischen der Verhüllung und Aufdeckung ihrer medialen Vermitteltheit. Diese Verkettung von darstellenden und ausführenden Medien gehört mittlerweile zur Textur vieler visueller Medien. Film wird in Video vorgeführt, Fotografie in Film, Telefon in Hörspielen etc. Diese Obsession, das versteckte Medium in einer Repräsentation zweiten Grades zur Erscheinung zu bringen, hat ganze Dramaturgien und Erzählungen einer mythischen Mediengeschichte über Ursprünge und Affinitäten einzelner Medien untereinander hervorgebracht. Im Folgenden möchte ich das untergründige Gerangel zwischen der Stimme und anderen Instrumenten der Vermittlung als eine Renaissance der älteren Erzählungen über die Paragone der Künste, die Hierarchie der Sinne und der ihnen entsprechenden Kunstformen aktualisieren. Jetzt kürze ich mal kurz was raus hier. Ne? Die Stimme, also es ist sozusagen immer klar, die Stimme wird einerseits immer kodiert als etwas, was zeitlich abwesend ist, also etwas Vergangenes, ja, oder eben also das prophetische Sprechen, also das, was sozusagen aus der Zukunft oder über die Zukunft zu kommen scheint. Aber es gibt sozusagen immer eine merkwürdige Materialität der Stimme, die möglicherweise eben was mit diesen physikalischen Beschaffenheiten zu tun hat. Also darüber kennen Sie ja vielleicht auch die Auseinandersetzung zur Filmmusik, ob nicht eben Filmmusik in dem Sinne immer ein real anwesendes Klangereignis im Raum des Zuschauers ist, während das Bild in dem Sinne eher eine illusionäre Lichterscheinung ist, die im Kopf des Zuschauers sich als Film zusammensetzt, während der Klang sozusagen also in dieser Physikalität der Schallwellen eben eine andere Materialität hat. Also ich lasse mal diese also eher jetzt so klangtheoretischen Sachen zur Seite. Ne? Es gibt da von Lacan so Ausführungen. Ich lasse es mal. Die Stimme als die Stimme der Vergangenheit, als Medium einer nostalgischen Erinnerung an das Verlorene und seine imaginäre Präsenz, taucht wieder auf an Orten, wo man es am wenigsten vermuten würde. Im Stummfilm und seinen verwirrenden Bildern der Stimme. Im Stummfilm der späten 20er Jahre und nicht nur da, wird die Technik in ihren mechanischen Vollzügen zwar valorisiert und beherrscht, aber gleichzeitig produziert ihr Auftreten eine phantasmagorische Dimension, in der diese Techniken zu Medien von Wunschartikulationen werden, die weit über das mit ihnen technisch Mögliche hinausgehen. Das ist nicht einfach nur sozusagen das Ausmalen der technischen Potenzialitäten, sondern es gibt sozusagen einen ästhetischen Überschuss da drin, der auf etwas hinweist, was sich genau dem technisch-funktionalen eigentlich widersetzt. Und ich habe hier sozusagen ein gegenläufiges Beispiel, was erstmal mit Stimme nichts zu tun hat, was aber dieses Verhältnis zur Technik, finde ich, besonders gut darstellt. Ein Beispiel ist hier eine Sequenz aus dem Zauber, Sie sehen es wahrscheinlich, wenn Sie es kennen, poetischen und fiktionsgesättigten Dokumentarfilm Menschen am Sonntag von Robert Ciotnak und Edgar Ulmer, der 29 gedreht und im Februar 30 Uhr aufgeführt wurde, in dem verschiedene Aufzeichnungstechnologien thematisiert werden. Gänzlich außerhalb eines Studios aufgenommen und mit einem winzigen Budget realisiert, entfaltet der Film einen diegetischen Diskurs entlang der bildlichen Vorstellung von Bewegung, Wiederholung und Stillstand, die alle mit verschiedenen Medientechnologien in Verbindung stehen. Die Verkäuferin eines Schallplattenladens in Berlin bringt einen mobilen Plattenspieler mit zu einem sonntäglichen Ausflug mit der besten Freundin, der ein Treffen mit zwei fremden Männern am Wannsee organisiert hat. Im Verlauf einiger amoröser Verwicklungen geht eine ihrer Schallplatten zu Bruch. Eine metaphorische Vorwegnahme des Zweifels an der Ernsthaftigkeit der jungen Männer, die bereits dabei sind, ein Ruderboot mit zwei anderen Damen zu kapern. Wiederholung, Eifersucht und die Schallplatten entfalten einen Subdiskurs von Austauschbarkeit und Instabilität im Mechanischen. Aber stärker im Zentrum steht noch die Fotografie als Aufzeichnungstechnologie, die nicht nur vergangene Momente festhält, sondern auch eine geradezu fetischistische Platzhalterfunktion einnimmt. In einer außergewöhnlichen Sequenz, die aus der narrativen Funktion vollständig herausfällt, nimmt ein Fotograf am Strand des Wannsees eine Serie von Porträts auf, die im Verlauf der Montage zunehmend von Ort der Entstehung abgelöst werden und in die Serie Star-Postkarten einschließen, die in keinerlei direktem Bezug mehr zum Aufnahmeort stehen. Aber nicht nur, dass die Referenzialität sich hier derealisiert, die Porträts werden für einen Moment des Films eingefroren und ändern dabei den Zeitmodus vom lebend vorgestellten Objekt des Films zum abwesenden Objekt der Fotografie. Und ich führe Ihnen das jetzt kurz vor. Sehen Sie diesen Sprung? In dieser Serie von Porträts findet sich ein ähnlicher Diskurs über die mechanische Produktion und das Aufbrechen der lebendigen Bewegung in ein Standbild, der in einer früheren Sequenz den umgekehrten Verlauf genommen hatte. ein Echo auf die Serie von Starpostkarten, die die Wände eines Paares schmücken, das sie im Streit sich gegenseitig von der Wand rupft und zerreißt. Von Symbolen einer geteilten Vorliebe werden sie nun zum Inbegriff falschen Glücks und zurückgewiesener Zuneigung. In der Serie von Fotografien, also was Sie jetzt gerade hier gesehen haben, am Wannsee, gibt es eine Besonderheit, auf die Raymond Bellour in seiner Analyse des Films hingewiesen hat. Zwischen der filmischen Einstellung der Großaufnahme, dem eingefrorenen Standbild und der Fotografie gibt es kleine zeitliche Abweichungen, die nicht dem Muster von der mechanischen Stillstellung des Fotogramms entsprechen. Also es ist nicht einfach ein Freeze-Frame. Ja? Dadurch wird die Differenz zwischen den Medien hervorgehoben, die sich nicht einfach aufeinander abbilden lassen. Also in der Regel wird ja einfach so getan, als würden wir jetzt eine Fotografie sehen, in dem Freeze-Frame genommen wird, aber de facto läuft natürlich die Kamera weiter und so weiter. Sind es immer noch 24 Bilder pro Sekunde. Ne? Und im Grunde kann man sagen, also versuchen die hier diese Zeitverschiebung, also die Zeitdifferenz als einen Zeitsprung im Bild selber darzustellen. Film taucht hier als Medium der Verrückung auf, das ähnlich von Geisterhand gesteuert erscheint wie die digitale Aufnahme, die immer wieder überrascht durch die minimale Differenz zwischen dem im Display bei der Auslösung gezeigten Bild und dem gespeicherten. Die doppelte technische Struktur des Films wird in der Sequenz aus Menschen am Sonntag mimetisch produziert und das heißt in spielerischer Weise in Distanz sowohl zu Film wie zu Fotografie. Mimetisch zu verfahren heißt hier nicht Mimikry an eins der Medien zu suchen, sondern die Schaffung eines illusionären ästhetischen Effekts, der dem Film zuzurechnen ist. Ja, weil sozusagen die Darstellung der Differenz in der Zeit, das kann natürlich nur Film als zeitbasiertes Medium überhaupt zeigen. Und zwar insofern es ein filmisches Vermögen ist, Zeit selbst als Medium der Differenz einzusetzen, während Fotografie Zeit im Moment der Aufnahme bereits auszuschalten scheint. In der Porträtsequenz wird so der flüchtige Versuch, den glückhaften Moment einer erotischen Begegnung, eines bestimmten Moments im Leben einer Person festzuhalten, zu einem melancholischen Diskurs über die Zeit. Die Abenteuer eines Sonntagsausflugs werden dadurch vom Anekdotischen befreit und zu einem fließenden und unabgeschlossenen Geschehen wie das volatile Verhalten des jungen Verführers. In dieser poetischen Verdichtung von Zeitmodalitäten ist somit weniger ein medienkritischer Diskurs angelegt, als vielmehr ein Modus der Re-Verzauberung, wie Raymond Bellour in seiner Analyse zu Recht hervorgehoben hat. Ja, also ich bin hier interessiert nicht an den Verfahren, die sozusagen selbstreferenziell, also das eine Medium zeigt sich in der Differenz zum anderen, sondern wie im Grunde in diesem Spiel zwischen den Medien immer wieder dieses Moment ästhetischer Illusion aufgebaut wird und das sozusagen eigentlich als das Verbindende hier auftaucht. Und das können Sie auch sehen, also wie das hier quasi ohne Unterbrechung von den Alltagsporträts in die Starpostkarten übergeht. Ja, also da gibt es ja sozusagen keine Anführungszeichen, ne? Sondern hier wird sozusagen genau diese also imaginäre Wunschproduktion des Porträts eigentlich auf eine Ebene zwischen Dokument und Fiktion gebracht. Ne? Also sozusagen dieses feine Spiel, wo im Grunde in der ästhetischen Illusion auch das Dokumentarische zu einer Fiktion wird. Das ist im Grunde hier, wenn man so will, das Verfahren. In der Porträtsequenz wird so der flüchtige, eine Passage aus dem Buch von Raymond Bellour, der so eine sehr also feine Analyse von dem Film gemacht hat. Zitat: Es ist wie eine mythische Zeit. Eine, die den eigentlichen Moment des Auslösens, den Prozess der unsichtbaren Einschreibung, die im Inneren der Fotokamera vor sich geht und den Fotoabzug, der nie gemacht werden wird, in sich vereinen möchte. Ja, also hier wird sozusagen eine Verbindung hergestellt zwischen etwas, was es nicht geben wird und auch nicht geben kann. Ja, also von diesen Einzelbildern wird es keinen Fotoabzug geben. Ne? Und gleichzeitig spielt der Film als Film genau mit dieser Modalität. Ne? Und das nennt eben Bellur eine mythische Zeit. Ich würde das sozusagen die Zeit der Illudierung oder der Illusionsbildung nennen. Film funktioniert hier als ein Medium des Begehrens, in den Fluss der Bilder einzubrechen, sie zu ergreifen und als Fetische der Erinnerung präsent zu halten. Gleichzeitig wird dabei die paradoxe Struktur in diesem Begehren aufgezeigt, die darin liegt, bereits in der Gegenwart die Zeit anzuhalten und zur Erinnerung werden lassen zu wollen. Das Zeitparadox des Films taucht hier in Gestalt der Paradoxierung zweier Apparate auf. Die Kamera, die Momente aufzeichnet, und der Projektor, der sie in Bewegung bringt und insofern auch in Bewegung hält. Nicht unähnlich der Figur des jungen Mannes, der ständig in Bewegung und auf der Jagd nach dem nächsten Schuss ist. Das Heterotopia ist in den Fluss der Bilder selbst eingeschrieben, die niemals zu einem wirklichen Raum werden, auch wenn sie von realen Räumen stammen. Ja? Also auch diese Star-Postkarten sind in dem Sinne referenzielle Objekte, also materiale Objekte. Ja? Aber in dieser Montage gibt es eben also eine heterotopische Raumerweiterung, ja? Die sich überhaupt nicht mehr auf reale Räume oder Objekte rückbeziehen lässt. Wie die akusmetrische Stimme, die bei Michel Chillon ihren Ursprung außerhalb des Bildes hat, so könnte man auch sagen, dass die Kamera gegenüber dem Bild, das sie macht, ein Optimetre ist. Sie kann niemals in das Bild eindringen, das sie selbst macht. Die Kamera ist von ihrer eigenen Logik her immer im Off des Bildes, und ich könnte das sozusagen jetzt in der Metapher meines Gegenstandes hier sagen, sie wird damit eigentlich zur Stimme. Also in gewisser Weise ist es die Kamera, die also das Bild spricht. In diesem Transfer vom wirklichen Raum zum imaginierten Raum der filmischen Illusion unterzeichnen sowohl Stimme wie Bild einen geheimen Vertrag einer wechselseitigen Ausschließung. Also Ausschließung in dem Sinne, dass es immer ein notwendiges Setzung eines Verhältnisses von innen und außen gibt, was aber sozusagen als Verhältnis eben den Film ausmacht. In einem anderen Film vom Ende der 20er Jahre fungieren die evokativen Resonanzen von Stimme und Bild als Träger eines nostalgischen Gedächtnisses, eines, das Erinnerungen bereitstellt, wie man sie gerne gehabt haben würde. In einer Serie von Einstellungen sind es die lautlosen Sänger und Musiker, die Erinnerungen an Schallplatten wecken. Ich beziehe mich hier auf den italienischen Stummfilm Napoli che canta von 1926, also Neapel, das singt. Ne? Das Neapel, das singt von Roberto Roberti. Roberto Roberti ist der Vater von Sergio Leone, der seine ersten Filme ja in Anleihung an seines Vaters Namen als Robert Robertson gemacht hat. Also als Robert Robertis Sohn, so wie Roberto Roberti bereits eine Allusion ist. Dieser Film wurde als Fragment eben auch in den USA gefunden und ist ganz offensichtlich von irgendwelchen Abkömmlingen von der Leone-Familie dann entdeckt worden und wieder zur Restauration verfügbar gemacht worden. Dieser Film kann darin mit Menschen am Sonntag verglichen werden, als er ebenfalls als Porträt einer Stadt und ihrer Bewohner gelesen werden kann. Jedenfalls gleicht er mehr einem Großstadtfilm als einer folkloristischen Musikkomödie, und dennoch ist er kein Großstadtfilm im Sinne wie Werthoffs Mann mit der Kamera oder Ruttmanns umtriebigen Berlin Symphonie einer Großstadt. Wie in Menschen am Sonntag liegt hier vielmehr die Emphase auf dem Ephemeren und Fiktionalen gegenüber dem Strukturellen und Beobachtenden. Während Menschen am Sonntag das Bild als Heterotopie einer künftigen Erinnerung daran aufruft, was das Leben einmal gewesen sein wird, bringt Napoli che canta eine mesmerisierende Stimme sowohl aus dem Inneren wie vom Außen des Films hervor. Außerhalb, weil er auf eine Serie von neapolitanischen Volksliedern verweist, deren Titel in den Zwischentiteln erwähnt werden, und im Inneren des Films, weil er musikalische Darbietungen von Musikern und Sängern als Hörbilder zeigt, die in der Montage eine fiktionale Vernetzung mit Figuren und Plätzen eingehen. Ich zitiere hier eine Beschreibung von Paolo Cerchiusai, mit der er den Film während des Stummfilmfestivals Fort Pordenone vorgestellt hat, wo der Film von einer Live-Performance der Sängerin Juni Russo, also die bekannt war für ihre also sehr, sehr interessanten Interpretationen der neapolitanischen Volksliedtradition, die auch in der restaurierten Filmversion und so weiter den Soundtrack bildet. Also das ist sozusagen das, was Sie hören, ist eigentlich diese Performance von der Juni Russo. Ich zitiere von dem Usai-Essay: After the opening scenes with the customary shots of Neapolitan urban landscapes and street musicians, beautifully shot and with tinted, toned and stenciled sections, Roberti's elegy to Mediterranean culture gradually shifts to a plaintive, vaguely polemical tone. A song is staged as a silent dialogue between a prison inmate and his fiancée. Later on, a boat of emigres is seen leaving the harbor while a mother stands by the shore with a baby in her arms. Pain, disillusion and nostalgia are tinged with religious undertones in the last frames of the film. Kennt irgendjemand den Film? Dann zeige ich Ihnen mal den Ausschnitt, weil das ist schon ganz... Der Film ist spektakulär. Und Sie müssen sich das vorstellen, der wurde vermutlich eben bereits produziert für das italoamerikanische Publikum. Das heißt, das war ein Film, den sozusagen also die Meatpackers in Chicago gesehen haben, die quasi in Nostalgie zu ihrer süditalienischen Herkunft standen. Und deswegen ist die Kopie auch in den USA gefunden worden. Also es ist wahrscheinlich eben ein Film, der auch ganz stark eben die Auswandererperspektive betont. Das ist eigentlich blau eingetönt, das ist hier zu hell, deswegen sehen Sie die Farbigkeit nicht. Aber dadurch kriegt das Ganze also noch mehr eigentlich artifiziellen Charakter. Ne? Wir brechen auf zu fernen Ländern. Das ist eben ein berühmtes Lied. Ne? Diese Zwischentitel sagen uns eigentlich, welches Lied wir uns jetzt dazu hören sollen. Sie sehen, es war bereits eine gemischte Kopie mit den italienischen Originaltiteln und dazwischen englischen Titeln. Und nein, es ist leider vom Licht klappt das hier nicht so. In den letzten Einstellungen von Napoli che canta wird eine verblüffende Montage vorgenommen von Bildern des Begehrens und der Depression, die einer expressiven Großaufnahme kulminieren, in der die Mimik auf dem Gesicht eines Sängers vom Singen ins Schluchzen übergeht. In einer sehnsuchtsvollen Kompilation von Vistas der Küstenlinie Neapels zum davongleitenden Dampfschiff, an dessen Bord Sänger und Musiker am Ende ihre Instrumente sinken lassen, während im Gegenschnitt die Silhouette einer Frau mit einem Kleinkind, die an die Takelage eines Fischerbootes gelehnt ist und dem Schiff nachzuschauen scheint, das Zurückbleiben der Angehörigen betrauert. Der Schlusstitel zitiert die neapolitanische Schriftstellerin Matilde Serrao mit den Worten, das haben Sie gelesen, "The Neapolitan seeking not to hate, but to smile, sings. Perhaps this is that they speak to God." Um dann den allerletzten Titel Platz zu machen, der ankündigt, Fine della Visione. Der visionäre Sog der Stimme in diesem Film bindet sie einmal mehr an deren Vorstellung als dasjenige Medium, über das mit Gott kommuniziert wird, zumal der Film seinen mythischen Kern von der Exodus-Geschichte bezieht, die Geschichte eines Volkes im Exil, das sich nach seinem eigenen versprochenen Land sehnt. Kurz bevor der Ton in die Leinwand selber eintrat, wird hier die Stimme populärer Lieder zum orphischen Medium, das in die Vergangenheit zurückführt, aus der die Großaufnahmen einer lächelnden, strahlenden, lauschenden Frau, ihres sinnlich ausgestreckten Körpers, der glitzernden nächtlichen See und des blau kolorierten Monds über der Bucht von Neapel wie Flashbacks auftauchen. Das war der Anfang, diese Art Duett, ne, mit dieser Schönen, die da irgendwie so gelagert war. Auch wenn keine Originalversionen des Tonarrangements für die Filmvorführung erhalten geblieben sind, so indizieren doch die Namen der Lieder, die in den Zwischentitel angekündigt sind, welche Stimmen man sich vorzustellen hat. Abgesehen davon, dass zu der Zeit, das haben wir bereits aus Menschen am Sonntag gelernt, die mobilen Grammophone, nicht nur die mobilen Filmprojektoren, sondern auch die mobilen Grammophone natürlich schon gang und gäbe waren. Dennoch bleibt die Beziehung zwischen Bild und Stimme eigentlich mythisch und verweist nicht direkt, wie etwa in Menschen am Sonntag, auf die neuen Aufzeichnungstechnologien, auch wenn diese sicherlich den Hintergrund bilden, vor dem die Transformation vom nostalgischen Volkslied zum populären Song italoamerikanischer Immigranten vollzogen wurde. Also ich glaube, Santa Lucia, es gibt keine Straße, in der nicht 5 Pizzerien Santa Lucia oder so heißen. Also es ist eines der ganz, ganz populären Ohrwürmer. die nostalgische Evokation einer Erinnerung an die verlorene Schönheit, die hier dem Film zukommt, baut auf der doppelten Strukturierung des Films auf als einem Medium sowohl der Archivierung wie der Memorialisierung auf der materialen Welt der aufgenommenen Bilder und den mentalen Bildern der Erinnerung. Auch wenn wir die Sänger sehen, hören wir dennoch eine akkusmetrische Stimme aus dem Off, eine Stimme, die aus den Einstellungen die Erinnerung lebendig werden lässt. Guarda, guarda li giardini, senti, senti le perfume. Das sind so die, die synästhetischen Appellationen, die in diesen, also ja grafisch ausgeschmückten Zwischentiteln gegeben werden. Also schau, schau dort die Gärten, rieche, rieche den Duft. Ne? Und damit entstellt sich der Film als das privilegierte Medium eines synästhetischen und prothetischen Gedächtnisses dar. Also hier kann ich sozusagen, wenn auch stimmlos und geräuschlos und geruchslos, ja, kann ich sozusagen diese Evozierungen des synästhetischen Gesamtempfindens prothetisch herstellen. Die frühen Fantasien über die Verkörperung der Stimme, die im Stummfilm im Bild der Sängerin kulminieren, die den Ton der Stimme synästhetisch koevoziert, während die separate Stimme längst technisch aufgenommen werden konnte, ist mehr als eine bloße Verlegenheitslösung einer technischen Lücke. Sie denken den Zuschauer bereits als jemanden, der das Singen selbst inkorporiert hat und in einem Akt mimetischer Übertragung seine stumm bleibende Stimme der Leinwand leiht. Also in gewisser Weise sind natürlich also die Zuschauer diejenigen, die diese Lieder summen. Die abgelöste, ungehörte Stimme lädt den Zuschauer zu einer eigenen Illusionsbildung ein, der zu hören, was stumm bleibt. Und genau hierin findet sich die Inversion der alten Repräsentation der Toten und Gespenster und ihrer körperlosen Stimmen in den Mumien. Der Impuls, den Ton im Angesicht des Bildes zu ergänzen, bindet die Stimme an den Klangraum, den die Leinwand mit dem Zuschauer teilt. Wir werden zur Stimme des Films in den populären Songs, die jeder ausfindig mitsummen kann und wie in der sakralen Liturgie die Gesänge aufrufbar sind oder in Form von Seitenangaben in der Kirche aufgestellt werden, werden in Napoli che canta einige der Lieder in den Zwischentiteln annonciert. In Ergänzung der wilden Spekulationen, die André Bazin über die ägyptischen Mumien als vorfilmische Formation einer Verkörperung der Toten in einer lebendigen Bewegung angestellt hat, kann man noch eine andere merkwürdige Theorie über Mumien zitieren. Thomas Macho hat in seinem Essay über Stimmen ohne Körper die Thesen von Julian Jaynes referiert, der annahm, dass die Mumien im alten Ägypten geschaffen wurden, um Stimmhalluzinationen zu evozieren. Das heißt also, dass sie nicht nur die Toten repräsentierten, sondern sogar erlaubten, deren Stimmen zu hören. Ich zitiere aus diesem Aufsatz von Macho: Die Statuen fungierten nicht nur als postmortale Verkörperungen von Stimmen, sondern als Medien ihrer aktuellen Wahrnehmung. Sie konnten gleichsam sprechen. Ende des Zitats. Sie waren das, was man im Stummfilm Hörbilder nennt, Evokationen synästhetischer Effekte. In diesem Kontext, wobei zu ergänzen ist, dass Macho Janes Theorie auch mit leicht ironischer Skepsis vorführt, wird ausgeführt, ich zitiere nochmal von Macho: Stimmen erzeugen ein Begehren nach ihrer Verkörperung, das von Mumien, Statuen, Manuskripten oder Büchern nur partiell erfüllt werden kann. Zitat Ende. Die Bilder der Sänger im Stummfilm sind Teil einer rhetorischen Anrufung prosopopoia der fiktiven Personen. Ich bin der Sänger des Sängers, es ist durch meine Stimme, mein Instrument, dass der stumme Film spricht. Chantal Ackermann hat einen ähnlichen Anspruch erhoben, als sie in einem Gespräch mit Sami Slingerbaum argumentierte, dass Instrumente in der Filmmusik als die Stimme des Films auftreten, als die Stimme des Filmkörpers als Ganzem. All das verweist auf die komplexen Beziehungen, die menschliche Lebewesen zu ihrem eigenen fragilen Körper und der darin eingeschlossenen Nähe zum Tod haben, aus der all jene Technologien und Apparate hervorgekommen sind, die das Versprechen geben, Tod und Fragilität durch die technische Wiederholung aufhalten und überwinden zu können. Insofern lese ich die frühen Stummfilme keineswegs als über, oder eigentlich sind es späte Stummfilme, als, keineswegs als eine überkommene Phase der Filmgeschichte, sondern als Beitrag zu dem Problem, das die Inkorporierung der Stimme in den Film bis heute darstellt und thematisiert. Es ist das Problem der Trennbarkeit von Körper und Stimme, das sich als weit älter und allgemeiner erweist. Sowohl Menschen am Sonntag wie auch Napoli che canta stellen einen Teil mythischer Praktiken dar, die Technologien als Utensilien und Mittel einsetzen, um alle möglichen visionären Rituale und poetischen Transgressionen zu vollziehen, die zwischen der Feier der Objekthaftigkeit und Faktizität der neuen Sachlichkeit und den surrealistischen Avantgarden oszillieren. Das filmische Universum der späten 20er Jahre im Umbruch zum Tonfilm hat aber auch ganz konkrete technische Phantasmen hervorgebracht, in denen es um die Beherrschung der Stimme als Medium der Schöpfung und Hervorzauberung geht. Nun tritt der Ingenieur als der neue Schöpfer und Sänger des medialen Fortschritts aus den Kulissen. In Marcel Lherbiers Film von 1926, Les Numains, fungiert die Stimme der berühmten Sängerin als das organische Medium, das eine ganze Kette von Repräsentationen und Illusionseffekten hervorruft. Der Apparat des Ingenieurs, TSF genannt, sendet Schallwellen durch ein Mikro in alle Welt, die dort lokal in Lichtwellen umgewandelt werden. Also das ist sozusagen die technische, kausale Erklärung, die das Narrativ bietet, die im Pariser Laboratorium auf einer Leinwand als Filmbild erscheinen. Im Zwischentitel heißt es: Sehen Sie, Sie brauchen gar nicht mehr wegzugehen, es genügt, hier in ein Mikrofon zu singen und das TSF-Radio überträgt Ihre Stimme überall hin. Es sind dieselben Wellen, die durch ein neues Vorgehen im Gegenzug Ihnen das Bild Ihrer Zuhörer übertragen. Und später dann: Auf dieser Fernsehleinwand werden Sie, während Sie singen, diejenigen erscheinen sehen, die Ihnen rund um die Erde zuhören. Ich glaube, wir haben nicht mehr die Zeit, das noch zu zeigen. Ich hoffe, Sie kennen den Film. Das ist ja so ein Klassiker eigentlich. Also, wie bitte? Mein Vortrag? Oh, der geht noch eine Stunde. Oh. Wer kennt denn den Film nicht? Den Lherbier. Zeigen, ne? Alle wollen immer nur die Beispiele sehen. Jetzt habe ich das wieder alles falsch gemacht. Also, Sie sehen hier, das ist, ich will jetzt gar nicht zu viel zu dem Film sagen, das ist ein sehr interessanter Fall, weil da nun in der Tat die ganzen, also Avantgardisten, die Kulissen gemacht haben. Steve Mallet, der berühmte Architekt, hat dieses Haus entworfen und so weiter. Also es ist sozusagen ein ganzes, ja, Manifest eigentlich der französischen Avantgarde der 20er Jahre. Und das ist die berühmte Sängerin, die jetzt hier zu dem Ingenieur ins Labor geht. Und das ist natürlich eine femme fatale, der alle Männer verfallen, und der Ingenieur verliebt sich natürlich auch sofort, und es geht dann eigentlich um diesen, ja, um so eine agonale Auseinandersetzung, ne, zwischen Kunst und Technik. Sehen die Techniker, werden diesen futuristischen glänzenden Anzügen gezeigt. Ich versuche jetzt aber mal ein bisschen schneller. So, also déplacez-vous, verreisen Sie mit TSF, stand da. Sieht eigentlich auch schon aus wie eine Cage-Partitur. Ja, es ist einfach so ein Manifest des Modernismus. Ne? Sie sehen, wozu soll es gut sein, zu verreisen. Es genügt, dass Sie hier in das Mikrofon singen und dann wird TSF Ihre Stimme nach überall Radio übertragen. Dieselben Wellen werden sich sozusagen, also aus den Schallwellen in Lichtwellen wandeln und dann als Bild in Paris wieder erscheinen. Also die Stimme löst sozusagen die Bilder ab. Ne? Ganz mythische Vorstellung. Ne? Aber wird hier total Hightech. Sendemast. Wenn man auch sozusagen nochmal diese, ist interessant, wie das sozusagen aus dem Bild rausgeholt wird. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, hört man eigentlich hier dazu den Gesang? Nicht in dieser Aufführung. Sie sehen diese Bewegungsmontage, die natürlich also einfach ganz zentral ist für die Vorstellung dessen, was Film kann. Ja? Die wird hier als inneres Bild, ne? Als Phantasma der Innenwelt aufgebaut. Keine zeitgenössische Musik, die es später bei der Wiederentdeckung des Films dann aus den 90er Jahren komponiert worden. Also das Interessante ist, dass sie, während sie diesem Faszinosum anheimfällt, vergisst, dass sie eigentlich einen Konzertauftritt hat. Und das würde man dieser Parallelmontage, wird das Publikum, was sich so allmählich vor der Konzerthalle einfällt, das ist wirklich wie so auch so ein Mediendiskurs. Ja? Also es wird am Ende der Film, der das alles integriert, ist eigentlich das neue Faszinationsmedium, das eigentlich mesmerisierende Medium. Ja? Also hier, werden dann kriegen alles so auch etwas karikaturhafte Züge, also Maler und Modell und so weiter. Und eigentlich nur als Leinwandbild kriegt das dann eine Kohärenz. Ne? Ich breche es mal ab, Sie können sich das vorstellen, also es geht immer so weiter. In der Tat wird die Sequenz, also diese Sequenz, aufgelöst in eine Parallelmontage der singenden Sängerin und Szenen aus aller Welt, aus der afrikanischen Steppe wie aus dem europäischen Atelier eines Malers. Der Übergang vom Radio zum Fernsehen, der sich technisch bereits zu vollziehen begann, wird in einem dritten Medium, dem Film, in eine fantastische Erzählung übersetzt. In seiner Studie Speaking into the Air, A History of the Idea of Communication stellt John Durham Peters fest, American radio in the 20s and 30s was explicitly a live medium, and the effort to breathe life into the spirits emerging from the loudspeakers after a long journey often involved the strangest of resurrectionist techniques. Liveness in radio was the effort to break the connection between death and distance. In vieler Hinsicht bleibt die merkwürdig technologische Erfindung TSF, die Wandlung von Schallwellen der Stimme in Bilder der Zuhörer, eingebunden in das Modell der fernen und ungesehenen Stimme, denn es ist ja nicht die Sängerin, die vor den Augen ihrer Zuhörer erscheint, sondern die Sängerin bekommt ein Bild ihrer Zuhörer zu sehen, ohne dass diese auch nur ahnten, was gerade mit ihrem Lautsprecher geschieht, dass es die unsichtbare Stimme ist, die über ihr Erscheinen verfügt. Ja, das ist eigentlich die alte, also fordernde Stimme, die sozusagen etwas zum Erscheinen bringt, ne? Die aufruft. Ne? Die Diva erhält die Macht über ihr Publikum und gibt ihr selbst die illusionäre Vision von Figuren, die ganz und gar ihre eigenen Leinwandkreaturen zu sein scheinen. Leben über die Distanz hinweg einzuhauchen, fungiert hier als eine Animationstechnik des Films. Die Bilder sind die Verkörperungen der Stimme. Film erscheint nun als das Medium, in dem die Stimme der abwesenden Sängerin fiktive Figuren sprechen lassen kann. Déplacez-vous avec TSF lautet die Parole. Der Raum wird heterotopisch. Mit gutem Grund kann man hier für das Verhältnis von Stimme und Filmbild wieder auf das Modell der Prosopoeia zurückgreifen. Die gängige Definition von Prosopoeia ist sowohl die einer Redefigur, in der ein abstraktes Ding personifiziert wird, beziehungsweise einer Redefigur, in der eine imaginierte, abwesende oder tote Person oder ein Ding als sprechend dargestellt wird. Etymologisch geht diese rhetorische Figur auf die Mitte des 16. Jahrhunderts zurück, wo die griechische Prosopoeia aus Prosopon, Person, und Poiein, aus Machen, latinisiert wurde. Also es ist eigentlich die Fähigkeit, eine Person zu machen und die Herstellung, also das Personenhafte, gilt dadurch als gegeben, dass sie spricht. Also es ist sozusagen die Stimme macht die Person. Und ein Ding wird zu einer Person, wenn man ihm eine Stimme gibt. Kürzt es hier mal schwer wieder, ne? Die Beobachtung von Peters, dass die technischen Übertragungsmedium die Verbindung von Distanz und Tod aufbrechen wollen, findet sich in der Konstruktion bestätigt, die Linumen über die Erfindung des TSF als Animationsmaschine der Zuhörer und Seher hinaus zur triumphalen Rettungsfigur aufbaut. Sozusagen die zweite Erzählung des Films gipfelt darin, dass die Sängerin durch einen eifersüchtigen Konkurrenten mit einer Schlange zu Tode gerissen wird und von dem genialen Ingenieur wieder zum Leben erwacht wird mit einer zweiten Maschine. Und diese zweite Maschine ist dann die Animationsmaschine, wo sozusagen also die kalte Puppe der Kunst dann tatsächlich zur alltäglichen Frau wird. Also am Ende liebt sie ihn. So ist es am Ende, denn also es wird dann auch so die Titel zeigen, dass dann wird aus Linumen wird dann allmählich Humän, also aus der Unmenschlichen die Menschliche. So ist es am Ende der Ingenieur, der die lebendige, singende Stimme in eine Maschine geschickt hat und als Meta-Animateur die unmenschlich kalte Frau zu einer liebenden Hausfrau mutieren kann. Die Zähmung der halluzinatorischen Qualitäten der weiblichen Stimme durch eine zweite Maschine, die Leben gibt, lädt die ältere Version des Narrativs vom männlich-autochthonen Schöpfungszaubers neu auf. Aber auch hier ist es das Kino, das über die intern untergeordnete Erzählung vom TV und Radio als Live-Übertragung triumphiert und sich damit indirekt als biopolitische Lebenskraft empfiehlt. Also insofern wird das Kino tatsächlich als diese große, belebende Animationsmaschine vorgestellt. Und insofern kann man natürlich sagen, erzählen all diese Filme natürlich vom Triumph des Films über die anderen Medien. Ne? Ich habe jetzt noch eine Geschichte, also im Grunde kennen Sie vielleicht diesen Film, das lasse ich jetzt mal. Ich lasse jetzt mal die Beispiele weg. Ne?
Können Sie denn Lautstärke dieser
Verstehe. Und zwar geht es in einen Film, den Sie vielleicht kennen, L'Étoile sans Lumière mit Edith Piaf und der erste Film mit Yves Montand, wo die Edith Piaf eben eine Sängerin, also eine eigentlichen Stubenmädchen spielt, ne, die immer singt bei der Arbeit und entdeckt wird von einem Filmproduzenten, der eben eine Stummfilmdiva als Agent vertritt und die wird dann im Grunde engagiert im aufkommenden Tonfilm als Double für den Star. Und das Ganze endet eben ganz dramatisch, weil also diese Konkurrenz von schöner Körper, schöne Stimme, wer ist der Star, endet sozusagen für beide tödlich. Also die Stummfilm-Diva bringt sich um, weil sie im Grunde die Kränkung nicht aushält, von ihrer Stimme getrennt zu sein. Und die Stimme schafft es nicht, sich zu verkörpern. Die klappt dann zusammen, als das erste Mal vor Publikum auftreten soll und verschwindet also ins Nichts. Ja? Also sozialer Tod. Ne? Die Kombination eines biologischen Todes, der Körper der Schauspielerin, des sozialen Todes, der Stimme, die nie mehr singen wird und verstummt, hüllt die Prosopoeia zusätzlich in die Rhetorik des tragischen, des unauflösbaren Getrenntseins von Stimme und Körper, die kein Apparat mehr aufheben kann. Die beiden Teile, die nicht zueinander finden konnten, scheinen eine andere Geschichte zu erzählen als die der Synchronisierungstechniken. Sie erzählt die Schattenseiten einer Technologie, die den Riss zwischen Stimme und Körper zwar technisch bewältigen kann, aber nicht das Problem der Distanz in dieser technischen Vermittlung. Also ist ein bisschen die These von den Peters. Damit wird dieser Riss zu einer Neuerzählung des Mythos von Echo als einer Geschichte des tragischen Verfehlens, der Reziprozitäts- und Interaktionsbedingungen gelungener Kommunikation überhaupt. Diese Neuerzählung hat Petra Gehring, Philosophin, in ihrem Essay Die Wiederholungsstimme über die Strafe der Echo in eine faszinierende Richtung gedreht, der ich hier folge. Die mythische Erzählung von Echo kreist um eine Strafe. Echo wird dafür bestraft, dass sie die Göttin Hera durch einen nicht enden wollenden Redeschwall davon abhält, Zeus im Kreis weiterer Nymphen beim Liebesspiel zu ertappen. Als Hera die Absicht durchschaut, straft sie Echo damit, dass sie fortan niemals mehr als Erste reden darf, sondern immer nur nach der Rede eines anderen. Außerdem kann sie ihre Rede nicht mehr frei wählen, sondern sie muss immer nur die letzten Worte oder Silben des Vorredners wiederholen. Diese Strafe verdammt sie zu einer Existenz ohne frei bestimmte Kommunikation mit anderen. Nach dem vergeblichen Versuch, Narziss zu verführen, das klappt erst nochmal bei Narziss, das natürlich gut findet, dass er auf jemanden stößt, der am liebsten wiederholt, was er schon gesagt hat, tun die sich erstmal sehr gut verstehen. Also nach dem vergeblichen Versuch, Narziss zu verführen, der sich in Horror von ihr abwendet, zieht sie sich in die Berge zurück und verschwindet immer mehr, bis nur noch ihre Stimme als Echo zu hören ist. In einer anderen Variante des Mythos wird sie von Hirten erschlagen, die sich von ihren Wiederholungen in Rage haben versetzen lassen. Ihr zerfetzter Körper vermischt sich mit dem Boden und von dort sendet sie ihre unheimlichen Echos. Der Kern dieser grausamen Geschichte, einer Sprechstrafe, verweist darauf, dass Sprechen immer auf andere zielt, auf einen Austausch mit anderen Sprechern, mit Sprechern, die Gesicht, Stimme und Körper integriert haben. Die verstümmelte Stimme der Echo ist des Vermögens beraubt, irgendetwas Sinnvolles noch sagen zu können. Die Reduktion auf die Wiederholung ohne Interaktion, auf rein imitierende Mimikrie, ohne die spielerische Freiheit der Mimesis, führt schließlich in der mythischen Erzählung zur Trennung von Körper und Stimme. Die erzwungene Strafe führt zur Ausstoßung aus der Sprechergemeinschaft, das war der Sinn des erzwungenen, des Banns, der soziale Tod. In dieser Strafe steckt ex negativo bereits die Theorie über die Verbindung von Körper und Stimme in einer gelungenen Kommunikation. Zumindest so könnte man annehmen, bedarf es der Vorstellung, dass die Stimme zu einer Person gehört und insofern immer verkörperte Stimme ist. Also das ist natürlich auch die Rhetorik der Prosopoien. Die Stimme ist das Medium, das den Körper mit dem Umraum anderer Körper verbindet. Dazu müssen sie nicht sichtbar sein, aber doch einen Klangraum teilen. Durch Vokalisation, Atemtechniken, Rhythmus und Lautstärke verleiht die Stimme der Sprache eine apophantische Seite, also eine Ausdrucksseite, in der eben auch Emotionen in Sprechakten mit zum Ausdruck gebracht und mitgeteilt werden können. Also das ist in gewisser Weise das Unterpfand, dass wir das Verstehen, wie etwas gemeint ist, über die reine Information hinaus. Der Aggression im Unterton und so weiter. Die Stimme ist das eminente Medium der Subjektivität und darum weder auf ihre rein klanglichen Qualitäten noch auf ihre linguistische Bedeutungserzeugung allein reduzierbar. Die Stimme ist eben jenes Medium, durch das hindurch Subjektivität performiert wird und an andere adressiert wird. Wenn Echo ihr Begehren für Narziss nur notdürftig und zufällig gebunden an dessen Wortwahl zum Ausdruck bringen kann, dann ergibt das eben keine Sprechakte, die stark genug wären, um eine Beziehung zwischen den Sprechern zu etablieren. Und in dem Moment, wo die letzten Worte von Narziss schließlich nicht mehr als erste Worte von Echo zu einem sinnvollen Dialog sich ergänzen, in dem Moment, wo die kommunikative Funktion des Sprechens in sich zusammenfällt, packt Narziss der Horror und er verlässt eilends die verzweifelte Echo, überlässt sie der kommunikativen Todesstrafe, wie Petra Gehring das genannt hat. In den ästhetischen Debatten über die neuen Tontechniken kehrt Echos Problem insofern wieder, als der repetitive Moment der Nachahmung vehemente Gefühle von Horror und Misstrauen auslöst. Die beiden kurzen Essays von Antonin Artaud von 33 und Luis Borges von 45 zur Filmsynchronisation verweisen beide darauf, dass die Montage von Körper und Stimme Chimären erzeuge, was in sich selbst bereits Schrecken und Abscheu auslöse. Borges unterstreicht die symmetrische Einheit von Körper und Stimme deutlich, wenn er den ironischen Vorschlag unterbreitet, doch statt der Stimme den Körper auszutauschen und statt einer falschen Stimme zum Leinwandkörper, eine falsche Stimme zum Leinwandkörper zu montieren, lieber die Stimme im Original zu behalten und den Körper auszutauschen. Macht alles keinen Sinn, aber es ist sozusagen natürlich für Borges eine ganz entscheidende Geschichte. In L'Étoile sans Lumière zahlen am Ende beide Teile mit dem Tod. Der Körper stirbt, weil er die Abhängigkeit vom Echo nicht aushält und die Stimme kann nicht mehr in ihren Körper zurückkehren und stirbt auf diese Weise den sozialen Tod des Nicht-mehr-gehört-Werdens, also eigentlich den Tod Echos. Die Mise en Abîme ist perfekt. Eine andere Geschichte vom verdammten Doppelgänger, der in Melancholie und Stummheit versinkt. Ein Drama verfehlter Identitäten. Die Stimme will die Seele des Bildes sein und der Leinwandkörper möchte die dienende Stimme beherrschen. Im Film als Ganzes freilich werden beide vom technischen Körper des Films zusammengebracht. C'est beau, das ist schön, konzertiert die Stimme, also Edith Piaf, wenn sie sich das erste Mal auf der Leinwand hört. Ich kann Ihnen das jetzt nicht mehr zeigen, es wird zu viel, ne? In den meisten Filmen, die ich bisher ins Spiel gebracht habe, schiebt sich unter den Diskurs zum technisch zugespitzten Modernismus mit seiner Emphase auf Montage und Fragment ein zweiter Diskurs, der als Unterströmung oder sogar als Opposition sich aufbaut und hält. Der Diskurs über die Tragödie Echos in den Zeiten der technischen Reproduzierbarkeit scheint ubiquitär. Man bekommt hier den starken Einfluss der Lebensphilosophie zu spüren, die ja nicht nur die Emphase auf die Bewegung mit sich gebracht hat, sondern auch die Vorstellungen des organischen Lebens und der Natur, die im Bioskop technisch verfremdet werden. Das Ende mit der triumphalen Animationsmaschine in L'Inhumain kann man nicht nur als Inkonsistenz lesen, die zwischen dem technologisch inspirierten Modernismus der Montage und der Erzählung des Melodramas von der geretteten Frau bzw. der Féerie, dem Zauberspiel, als das Herr L'Herbier seinen Film einführte, sondern auch als den Schatten eines verzaubernden Illusionismus, den der Film zurück in die Künste getragen hat. Die Stimme in ihrer halluzinatorischen Erscheinungsweise stellt diese Frage noch einmal neu und es ist erstaunlich zu sehen, wie das gesamte System des synchronen Tons sich dem Code des Films als natürlich anheimstellt und die meisten Schauspieler sich ja tatsächlich auch selbst synchronisieren oder bereits Leihidentitäten mit Synchronstimmen eingehen, indem möglichst immer dieselbe Stimme mit den Lippen des Stars spricht. Die tönerne Verbindung von Distanz und Tod versinkt in der Komplexität des filmischen Körpers als solchem. Die Vorhänge und Wände, die Körper und Stimme in diesen Filmen trennten und als Medien der Verhüllung und Aufdeckung eine große Rolle spielten, fungieren schließlich in den Backstage-Musicals als Kulissen und Requisiten, die der Kamera interessante Positionen und Blickwinkel ermöglichen, in denen die Einheit auf der Leinwand bereits vollzogen wird, die in der Erzählung noch verhüllt verbleibt. Der Nachvollzug von Trennung und Symbiose wird zum Vergnügen des Filmzuschauers. Also mein letztes Beispiel ist natürlich sozusagen die direkte, das Remake eigentlich von L'Étoile sans Lumière. Das ist natürlich irgendwie Singing in the Rain, wo es genau darum geht, dass sozusagen der Stummfilmstar die Stimme braucht und diese Stimme eben von einer jungen, unbekannten Frau mit einer schönen Stimme und einer guten Sängerin gedoubelt wird. Und das die Schlussapotheose des Films ist in der Tat, dass von der Seite her die Vorhänge aufgezogen werden und dann sozusagen der Star hinter Mikrofon steht und hinter dem Star steht wieder ein Mikrofon und da steht sozusagen die Sängerin und die Sängerin wird dann aber als neuer Star geboren und es gibt ja ein wahnsinnig ironisches Ende, wo dieses Paar sich dann vor der der riesigen Werbeleinwand trifft. Am Ende von Sandy Dunnans Musical wird der Zuschauer mit einem anderen Double konfrontiert. Eine gigantische Reklameleinwand auf der grünen Wiese ist der Hintergrundprospekt, vor dem sich das Paar am Ende küssen wird und dabei gibt es nicht einen Hauch mehr einer tragischen Komponente im mimetischen Illusionismus des Kinos selbst. Schließlich ist es das Kino selbst, das seine technischen Vorbedingungen und Ermöglichungen umarmt, die auf der Leinwand notwendigerweise nicht mehr zu sehen sind. Sie enden mit dem Wort Ende, fine delusione, wie Stephen Hees zu Recht hervorgehoben hat. The stress is everywhere on the unity of sound and image, and the voice is a point of that unity at once subservient to the images and entirely dominant in the dramatic space it opens in them. The film stops when the drama the voices carry in the image ends, when there are no more words, only the end. Ich lasse das jetzt hier, ne? Weil ich komme eigentlich noch auf zwei Seiten, aber ich glaube, die These ist jetzt schon klar geworden.